Du hast es ja eben schon angesprochen, Mumia Abu-Jamal und die Black Panther-Bewegung. Nun werden einige Menschen sagen, wer ist dieser Mumia Abu-Jamal eigentlich? Kannst du das in wenigen Worten vielleicht erklären, wer Mumia Abu-Jamal ist?
Gerne. Mumia Abu-Jamal ist seit seiner frühesten Jugend ein Aktivist gegen Rassismus und gegen Ausbeutung, Unterdrückung im weitesten Sinne. Er ist mit 14, also er ist 1954 geboren, er ist also jetzt schon fast, er ist im Augenblick 55 Jahre alt, schon etwas älter als die meisten Hörerinnen und Hörer vermutlich. Er ist seit seiner frühesten Jugend politisch aktiv. Er war als 14-Jähriger schon Mitbegründer der Black Panther Party in seiner Geburtsstadt Philadelphia. Das ist an der Ostküste oder Ostseite der USA, ein Bundesstaat, Pennsylvania nennt er sich. Und er ist da schon sehr früh ins Fadenkreuz des FBI geraten. Also seit er 15 ist, gibt es eine Polizeiakte über ihn. Die ersten 800 Seiten wurden in den 90ern veröffentlicht und es belegen, dass Mumia Abu-Jamal als Teenager schon überwacht wurde und auf eine Liste gesetzt wurde von Leuten, die im Kriegs- und Krisenfall sofort zu internieren seien, weil sie eine große Gefahr für die innere Sicherheit der USA darstellen. Man muss dazu sagen, dass Mumia Abu-Jamal nicht ein bewaffneter irgendwie Aktivist, Guerilla oder sonst irgendwas war, sondern er war ein Jugendlicher, der recht wortgewandt war und mit der Schreibmaschine in der Parteizeitung der Black Panther Artikel geschrieben hat und auch die USA bereist hat für seine Recherchen. Also vor der Macht des Wortes und vor der Macht der schreiberischen Artikel und mit der gefährlichen Tatwaffe einer Schreibmaschine hat Mumia Abu-Jamal sich als Teenager schon in das Beobachtungslicht der Repressionsorgane geschrieben. 1981 wurde er verhaftet und zwar wurde ihm zur Last gelegt, er habe einen Polizisten erschossen. Diese Nacht und die juristischen und auch medialen Auseinandersetzungen über seine Festnahme füllen inzwischen wirklich Bücherregale. Mumia Abu-Jamal war ein Taxifahrer, er ist nachts in Philadelphia Zeuge geworden, wie sein Bruder, der ebenfalls nachts an einem Kiosk gearbeitet hat, von einem Polizisten zusammengeschlagen worden ist. Er kam als Taxifahrer zufällig dort vorbei. Er ist ausgestiegen, wollte seinem Bruder zur Hilfe eilen, ist von dem Polizisten niedergeschossen worden. Das ist alles unstrittig. Da sind sich auch alle, sowohl Anklage als auch Verteidigungsvertreterinnen, einig. Was danach passiert ist, scheidet halt die Geister. Die Polizei hat damals mit gefälschten Beweisen, also das ist heute alles belegt, sie haben mit manipulierten Zeugen und mit falschen Forensics oder mit unterschlagenen Forensics gearbeitet, haben sie gesagt, Mumia Abu-Jamal hätte diesen Polizisten, nachdem er angeschossen worden ist, daraufhin kaltblütig exekutiert. Es in seiner Verurteilung spielten politische Komponenten eine große Rolle. Er hatte damals eine Jury, die aus der systematisch Schwarze herausgesiebt wurden. Man muss dazu sagen, dass Philadelphia eine Stadt ist, die inzwischen mehrheitlich afroamerikanisch ist. Damals waren 44% der Bewohnerinnen und Bewohner afroamerikanisch. Laut amerikanischer Verfassung hat jeder Angeklagte eine Jury auf das Recht auf eine Jury seinesgleichen oder ihresgleichen. Das heißt konkret nach dem Bevölkerungsproporz, der auch in der Gesellschaft vorherrscht. Es wurden systematisch Schwarze aus der Jury gewählt. Mumia Abu-Jamal wurde das Recht genommen, sich selbst zu verteidigen. Ihm wurde ein Verteidiger aufgezwungen, den er nicht haben wollte, den er abgelehnt hat. Auch der Verteidiger hat ihn abgelehnt. Mumia Abu-Jamal wurde aus dem Verfahren für über die Hälfte der Verfahrensdauer ausgeschlossen. Und in der Verurteilungsphase, also als es darum ging, welches Urteil er bekommt, Haftstrafe oder Todesstrafe, wurde Bezug auf seine frühere Arbeit als Black Panther genommen und er wurde als kaltblütiger, terroristischer Gewalttäter dargestellt unter Verdrehung von Artikeln, Tatsachen, Berichten und Interviews, die er gegeben hatte. Und es sagen nicht nur juristische Vertreter, sondern auch zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, dass dieses Verfahren ein Bruch internationaler Mindeststandards von fairen Verfahren war, dass es ein politisch geführtes Verfahren war und dass Mumia Abu-Jamal nur Gerechtigkeit widerfahren könnte, wenn er denn ein neues Verfahren bekäme, was ja auch sein Versuch ist seit 1982, seit seiner Verurteilung, ein neues Verfahren zu bekommen. A, um seine Freiheit wiederzuerlangen, B, um halt aufzuzeigen, wie die Justiz arbeitet, denn das ist jetzt, die politische Komponente ist vielleicht eine spezielle in Mumias Fall, aber viele andere, dass er zum Beispiel keine Chance hat, einen Verteidiger seiner Wahl zu nehmen, dass schwarze Juroren ausgeschlossen werden, dass die Polizei mit manipulierten Zeugen arbeitet, dass sie Beweise unterschlägt, die sie eigentlich zur Verfügung stellen müsste und dergleichen mehr. Das sind keine Einzelfälle, das ist ein Schicksal, was Hunderttausende, wenn nicht sogar weit über 1 Million Menschen mit Mumia Abu-Jamal teilen in den USA. Man muss dazu sagen, dass in den USA im Augenblick 2,3 Millionen Menschen inhaftiert sind. Das ist die höchste Gefangenenrate irgendwo auf der Welt. weit mehr als doppelt so groß als in China und auch wesentlich größer als in der Russischen Föderation. Es gibt kein Land der Erde, in dem so viele Menschen eingesperrt sind. Und wenn man sich dann anguckt, wer in diesen Knästen sitzt, dann sind es hauptsächlich Angehörige von Minderheiten, allen voran Afroamerikanerinnen und Amerikaner, gefolgt von Native Americans, also Indianern oder sogenannten Latinos. Das sind in den USA eine Bevölkerungsgruppe, die definiert ist, dass ihre Herkunft südlich der texanischen Grenze liegt. Ganz egal, welche Hautfarbe sie haben. Das ist eine ethnische Bezeichnung, die speziell in den USA nur existiert. Oder halt Asiatinnen und Asiaten. Es werden nur zu 34% Weiße verurteilt, obwohl die Bevölkerungsmehrheit in den USA ausmachen. 80% der Bevölkerung in den USA sind weiß europäischer Abstammung. Das ist in den USA als weiß definiert. Und das liegt jetzt nicht daran, dass diese Menschen weniger Anklagen hätten oder weniger geneigt wären, Verbrechen zu begehen, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie aufgrund von Rassismus und der Entstehungsgeschichte der USA oft in der Lage sind, vernünftige Verteidigung zu organisieren, materielle Mittel haben, um überhaupt Verteidiger zu bezahlen, um Gutachten zu bezahlen, weil all das wird von Gerichten oft verweigert. Und das ist der Grund, warum hauptsächlich Angehörige von Minderheiten verurteilt werden, weil sie schlicht und einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen in der US-Justiz. Alles das hat Mumia Abu-Jamal seit 20 Jahren in Büchern und Artikeln immer wieder thematisiert. Nicht nur über die Todesstrafe an sich, sondern gerade auch über die Funktion der Justiz hat er sehr viel geschrieben und auch geforscht. Er selber ist sogenannter Jailhouse-Lawyer, das heißt, er ist ein nicht promovierter Anwalt, der als Gefangener anderen Gefangenen hilft, Eingaben vor Gericht zu machen, Anträge zu formulieren. Er hat zusammen mit einem Kollegen, einem anderen Jailhouse-Lawyer, bei sich im Todestag einen juristischen Erfolg feiern können. Sie haben 2005 ihren Mitangeklagten Harold Wilson befreien können, der 18 Jahre auch mit ihnen im Todestag saß und aufgrund falscher Beschuldigung zum Tode verurteilt war. Er selber hat da wesentlich weniger Glück. Er hat viele erfolgversprechende Anträge über die Jahrzehnte gestellt. Oft Anträge, die sich auf Grundsatzurteile des US Supreme Courts beriefen, in denen eindeutig die Verfassung definiert wurde, wenn ein Fall so und so gelagert ist, dann ist so und so zu entscheiden. In Mumias Fall lassen sich durch die Jahrzehnte inzwischen viele Brüche der US-Verfassung beobachten. Ein Journalist aus Philadelphia hat den Namen geprägte Mumia Exception, also die Mumia-Ausnahme. Es besagt so viel, dass es immer, gerade in Bezug auf die Todesstrafe, sehr viele Grundsatzregeln in der US-Verfassung gibt. Und jede Regel braucht ja eine Ausnahme als Bestätigung. Das ist dann oft die Entscheidung über Mumia Abu-Jamal. Dieser Begriff, the Mumia Exception, hat inzwischen Einzug ins Curriculum von Jura-Studenten an der Ostküste gefunden, weil es sich wirklich belegen lässt. Gerade in der Todesstrafenrechtsprechung ist Mumia Abu-Jamal jemand, der absolut kein Recht bekommen hat, obwohl die Fakten oft eindeutig auf seiner Seite standen.
In den 70er und 80er Jahren wurden ja zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten ganz unterschiedlicher Bewegungen in Amerika verfolgt und eingesperrt. Was macht Mumia Abu-Jamal so berühmt? Was hebt ihn da aus dieser Reihe von Aktivistinnen und Aktivisten heraus?
Es liegt sicherlich daran, dass Mumia Abu-Jamal, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das Glück und auch das schwere Los hat, sehr wortgewandt zu sein. Die Tatsache, dass er es ist, hat ihn ab 1967, 68 ins Visier der Fahndungsbehörden gebracht. Oder der Unterdrückungsbehörden, würde ich es eher sagen. Sprich dem FBI. Gleichzeitig ist er aber auch in der Lage, dort, wo er ist, als Journalist zu arbeiten. Er sagt, er lebt im Todestrakt. Das ist sein Gebiet als Journalist von unten, wie er sich versteht, ist es seine Aufgabe zu gucken, was gibt es dort für Meldungen, was gibt es dort für Geschichten und über diese zu schreiben. Er hat natürlich sehr viel Unterstützung von draußen, von Antitodesstrafenbewegungen, Solidaritätsgruppen jeglicher Couleur, kreuz und quer durch die amerikanische Linke, die auch ihm helfen, solche Sachen zu veröffentlichen. Er hat inzwischen schon 6 Bücher aus dem Todestrakt heraus veröffentlicht, was eine unheimliche Leistung ist, da er keinerlei Computer hat. Er schreibt nach wie vor mit Kugelschreibern. Er hat inzwischen nicht mal mehr eine Schreibmaschine. Er hat ganz eingeschränkte Telefonkontakte. Er hat kaum Möglichkeiten, sich Bücher kommen zu lassen. Also wenn er ein Buch bekommt, muss er es abschreiben, weil er nur 7 Bücher zur Zeit in seiner Zelle haben darf. Also seine Quellen- und Recherchearbeit ist unheimlich erschwert. Er braucht für das Schreiben eines Buches unter diesen Bedingungen an die 5 bis 6 Jahre. Insofern betone ich das, dass es nicht einfach ist, aus dem Todestrakt heraus Bücher zu schreiben. Es ist also keine kurzweilige Beschäftigung am Computer mit Internet und Recherchemöglichkeiten, wie Menschen sich das vielleicht vorstellen, wie ein Buch geschrieben wird. Und er hat halt viele Geschichten aus dem Todestrakt aufgearbeitet. Ich hatte ja schon seine Aktivität als Jailhouse-Lawyer erwähnt. Er hat halt seit Mitte der 90er dem Kampf gegen die Todesstrafe in den USA und inzwischen eigentlich auch weltweit ein Gesicht gegeben. Er hat so viele Tatsachen ins öffentliche Bewusstsein gebracht durch seine Bücher, die vorher in den USA ausgeblendet waren. Also allein die Existenz der Todestrakte und dass Leute da teilweise 20, 30 Jahre leben, falls man das Leben nennen kann, und dort auf ihre Hinrichtung warten und wie ihnen systematisch alle Rechte genommen werden, auch wenn erwiesenermaßen Unschuldsmomente vorliegen, ihnen das verweigert wird, weil das effektive Antitodesstrafen- und Terrorismusabwehrgesetz der USA sagt, wenn jemand zum Tode verurteilt ist, hat er oder sie ein Jahr Zeit, neue Beweise zu erbringen. Ansonsten wäre das egal, ob sie schuldig oder unschuldig sind. Solche Rechtsprechungen können wir in den USA immer wieder beobachten. Zuletzt bei Troy Davis. Zwischen 2007 und 2009 gab es 3 Anläufe, ihn hinzurichten. Troy Davis ist aller Voraussicht nach unschuldig, das sehen auch die Gerichte so. Er war aber nicht in der Lage, innerhalb von einem Jahr diese Beweise selber zu erbringen aus der Todeszelle und sollte deswegen hingerichtet werden. Das konnte natürlich ähnlich wie bei Mumia aufgrund von Solidarität und starker Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung verhindert werden bis jetzt. Aber es ist auffällig, dass Gefangene, die sich erfolgreich wehren, auch die Gefangenen sind, für die Hürden steigen, formal juristisch. Also die dann immer wieder neue Sonderauslegungen der Gerichte damit konfrontiert werden, die keine Chance haben, einfach mal aufgrund der bisherigen Rechtsprechung einfach mal Recht zugesprochen bekommen. Viele Leute in den USA schätzen es so ein, dass Mumia Abu-Jamal gerade dadurch, dass er die Öffentlichkeit auf die Todestrakte aufmerksam gemacht hat und auf die vielen Gefangenen, die sich wehren in den Knästen, und auch auf die Tatsache, dass es eine Gefängnisindustrie in den USA gibt. Es sind ja sehr viele Gefängnisse privat und das erklärt vielleicht auch das Interesse, Menschen zu so hoher Zahl und zu so langer Zeit einzusperren, weil die dort einfach Zwangsarbeit machen für fast keine Löhne. Alle diese Sachen hat Mumia seit Jahrzehnten in die Öffentlichkeit gebracht. Er ist nicht der Einzige, aber er ist einer, der von der Quelle schreibt, der sozusagen aus eigener Lebenserfahrung berichtet.
Wo kriegt man denn Informationen zu euch, eure Arbeit, zu auch Mumia Abu-Jamal, wo man sich auch selber nochmal weiterbilden und weiter informieren kann?
Ja, es gibt ganz einfache Möglichkeiten. Erstmal gibt es eine Webseite, also www.mumia-hörbuch.de. Dort findet ihr unheimlich viel Material, Links und natürlich auch Kontakt zu Mumia-Gruppen weltweit inzwischen eigentlich. Also es ist so sortiert nach Ländern und Städten. Es gibt sehr viele Gruppen auch hier in der Bundesrepublik. Natürlich gibt es auch Aktivitäten, Termine, Demos, Veranstaltungen, andere Geschichten, Online-Petitionen.
Das sagt Markus vom Free Mumia Bündnis aus Berlin und ich bedanke mich für wirklich ein sehr interessantes Interview und wir werden uns sicherlich bald wiederhören.
Vielen Dank.
Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschüss.